Dreierkette-Phobia, Fußball-Talk ist wieder da. Dreierkette-Phobia.
Moinsen, Dreierkette VBH, wieder am Start, neue Woche, neues Glück. Liebe Leute, ich muss euch direkt mal sagen, diese Woche habt ihr richtig Glück, dass ich hier noch lebendig bei euch sitzen kann, auf dem Stuhl quick lebendig sitzen kann, mit euch eine Podcast-Folge aufnehmen kann. Denn das gute Wetter in Berlin hat eins zur Folge, auch Amateure, die nicht in der Lage sind, mit dem Fahrrad in einer Großstadt zu fahren, fahren dann mit dem Fahrrad in einer Großstadt. Und ich glaube, ich bin halt auf dem Weg von meinem Arbeitsplatz zu mir nach Hause viermal fast über den Haufen gefahren worden. Dann bin ich ins Fitnessstudio danach gefahren. Kommt bei mir aus der Tür raus und rast ein Voltfahrer mir geradeaus aufs Fahrrad zu. Und wenn ich nicht eine Vollbremse gemacht hätte, wäre der gute Mann voll in mich reingekracht. Also seid froh, seid ihr glücklich, dass ich wieder da bin. Lieber Brian, lieber Hannes, einen wunderschönen guten Abend.
Tja, Walle, ich frage dich an der Stelle, wo ist der Bus? Spaß. Nee, natürlich freut es mich sehr, dass wir dich noch im Podcast für uns haben. Und ich bitte dich, bitte pass auf, dass im Sommer du nicht über den Haufen gefahren wärst. Das wäre nämlich sehr, sehr schade. Ich glaub,
allein für die EM, ne?
Ich wollte gerade sagen, allein eine dritte Person zu finden, damit wir weiterhin Dreierkette uns nennen können, wäre sehr anstrengend. Nee, aber Walle, mich freut sehr, dass du hier sitzt, und Noah, mich freut es auch sehr, dass du in der Leitung bist. Ich muss sagen, für mich bedeutet das gute Wetter in Berlin nicht nur, dass wild gewordene Fahrradfahrer und Voltfahrer die Straßen unsicher machen, sondern dass Heuschnupfen mir einen kranken Strich durch die Rechnung macht. Ich habe es heute zum ersten Mal im Jahr, und ich dachte kurz, okay, der Kater vom Wochenende hält immer noch an, aber nee, es ist wirklich Heuschnupfen. An der Stelle entschuldige ich mich bei Leonie, mit der ich heute das Büro geteilt habe. Es war kein schöner Anblick.
Es war kein schöner Anblick. Es war kein schöner Anblick, oder wie Brians Arbeitskollegen sagen, ein normaler Tag. Guten Abend, lieber Brian.
Ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht so viele Arbeitskollegen. Ah doch, ich habe heute, ja, nee. Ja, ich habe es auch heute gespürt wieder, den Heuschnupfen. Ich komme nämlich direkt vom Fusi, und da waren wir am Gras. Da habe ich es auch einmal, als ich mich auf den Boden geschmissen habe, auch gespürt.
Ja, ah, hast du es kurz gemerkt.
Bei mir war es richtig nice. Heute Morgen auf dem Weg, als ich schon in der S-Bahn drin stand, habe ich gemerkt, okay, jetzt kommt ein großer, großer Nieser. Und ich wusste, ich habe in meiner Hosentasche Taschentücher. Ich habe nach denen gekramt, aber dann kam der Nieser schneller als gedacht. Ich musste mich umdrehen, sodass ich wirklich volles Karacho gegen die S-Bahn-Tür niesen musste. An der Stelle natürlich auch eine große Entschuldigung an alle Leute, mit mir in der S-Bahn standen.
Boah, Hannes, du Ekliger. Ich hätte sofort den Waggon gewechselt. Ich wäre sofort ausgestiegen, nächste Station, wäre in einen anderen Waggon eingestiegen.
Ich hab mich auch nicht mal getraut, den Leuten in die Augen zu schauen, aber es war zwei, dreimal auch im Office knapp. Also ich glaube, entweder ich baller mir Cetirizin wieder, als ob ich dafür Geld bekommen würde, oder ich bleibe ein paar Tage im Homeoffice.
Ja, Cetirizin ist doch immer gut. Ja, Jungs, mal ganz kurz, sind wir alle froh und munter, dass wir alle drei hier sitzen, an einem Montagabend, ganz gebührlich, ganz gemütlich, obwohl das Wetter herrlich ist. Irgendeiner von uns Knalltüten hatte mal die Idee, lasst uns einen Podcast machen. deshalb sitzen wir jetzt hier. Hannes, bei dir weiß ich, was am Wochenende ging. Du hast gedacht, du musst Hefeweizen in dich reinöden, als würdest du dafür Geld verdienen. Ich war bei der Formel E und bei Alba Berlin. Und was ging denn bei dem lieben Noah Brian? Der muss jetzt mal richtig ausführlich berichten, was denn an seinem Wochenende Ende so los war.
Ja, es war Campus Festival, war richtig geiles Wetter. Es war Sonne in Conneva. es war, ich hatte ein schönes Konzert mit Philipp am Samstag. Ich kann mich auch nochmal bedanken bei allen, die da waren, die hier zuhören. Es war sehr, sehr schön und sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, glaube ich. Ich weiß nicht jetzt, was danach kommt, aber so war das auf jeden Fall jetzt ein schöner Abschluss so von dem ganzen Konstanz-Ding, weil wir sind ja beide jetzt erstmal nach dem Sommer nicht mehr da in Conne, leider. Und ja, das war echt cool. Schade, dass ihr nicht da wart, Jungs, aber ich verstehe natürlich, dass ihr aus Berlin die weite Anreise, beim nächsten Mal bezahle ich euch den Heli, sage ich euch.
Ja.
Diesmal hat die Gage nicht gereicht.
Ja, nur ganz kurz an der Stelle, bevor wir dich weiterhin mit Lorbeeren beschmücken, willst du vielleicht den Leuten, die nicht von deinem Drittleben wissen, weil Erstleben ist ja Studi, Zweitleben ist Podcaster und Drittleben ist was anderes, willst du die kurz abholen und kurz was dazu sagen, oder sollen wir das übernehmen für dich?
Nee, ich habe mit Philipp zusammen, einem guten Freund von uns, ein Album gemacht, und Musik mache ich ein bisschen, und da haben wir eben jetzt beim Campus Festival durften wir, muss man sagen, ein kleines Konzert geben. Am Samstag, und genau, also wir haben ein, zwei Lieder, die ganz gut sind, und oder die ganz gut angekommen sind auf jeden Fall, und Ja, ging ab, war cool. Also, ich weiß nicht, habt ihr vielleicht die Insta-Stories gesehen? Ein bisschen habe ich das, glaube ich, auch geschickt. Ihr kennt ja auch den neuen Song, der nicht draußen ist, den haben wir auch gespielt.
Den liebe ich. Das ist mein Favorite, ja, muss ich sagen. Stark. Den finde ich wirklich stark. Gut.
Aber mit Playback, weil sonst klang es nicht so gut. Muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben.
Ja, Brian direkt wie die Großen, die machen das auch alle mit Playback. Ja. Nur kurz für alle treuen VBH-Kicktipper da draußen. Philipp, a.k.a. Sheriff, der Spitzenreiter. Ja, dann der wisst ihr Bescheid, wer gemeint ist.
Ja, und falls auch an die liebe Dreiecke der VBH-Community, falls ihr euch einen Gefallen tun wollt, sucht auf Spotify nicht nur Dreiecke der VBH, sondern auch Sonne in Conne. Das ist das neueste Album von YZ und Philipp. Zieht's euch rein, ich muss sagen. Es gibt eine Line, die habe ich dir schon geschickt, Noah auf dem Lied Gift. So geil, Walle, du wirst es auch feiern, das ist ein kleiner Movie-Insider. Er sagt, oder die Jungs sagen im Lied, Schweigen ist nur für Lämmer. Und als ich das gehört habe auf dem Weg zur Bahn, musste ich wirklich so, ein bisschen Jubel, hab direkt nur geschrieben, so ey, absolut kranker Text, feier ich.
Unsere kleine Cinema-Maus hat hier aufgepasst.
Ja, der kleine Cineast, Hannes. Muss ich sagen, wir haben aber auch sehr, sehr viel Lob für unsere letzten Folgentitel bekommen. Tiki-Taka-TikTok habe ich sehr, sehr viel Lob für bekommen. Ist auch sehr gut angekommen. Haben die Leute gelacht, waren Schmunzler.
Aber ich glaube, da sind wir doch auch bekannt dafür, dass wir schöne Titel haben, oder? Ist das nicht so ein mittlerweile schon...
Habt ihr einen All-Time-Favorite?
Ich glaube, LinkedIn Park fand ich schon damals stark, aber auch vielleicht, weil es von mir kam.
Ich glaube, am Anfang hatten wir auch in der vierten, fünften oder sechsten Folge Warmers League. Also ja, Farmers League. Aus VAR und Farmers League. Also Warmers League finde ich auch ganz stark.
Die Schulter der Nation fand ich auch stark.
Ja. LinkedIn Park gehe ich mit. Ich habe noch Christian Streik. Das war zu den Protestzeiten von den Bauern.
Als die Bundesrepublik in den Händen der Bauern lag.
Ja.
Was ich übrigens auch stark gefunden hätte, Walle, da muss ich dich jetzt ein bisschen kritisieren, Schlotze motzt. Ja, da hast du Schlotti Motz draus gemacht, der ist nicht so.
Aber das hättest nur du verstanden.
Ja. Aber trotzdem wäre es, also für mich wäre es ein starker Titel. Ich sage, du fragst ja nach unserer Meinung.
Manuel Neuwahl hatten wir auch mal noch. Das war auch gut. Da waren die Berlin-Neuwahlen, das war auch stark.
Manuel Neuwahl.
Apropos Neuwahl, guck mal, was ich hier vor mir, das ist jetzt natürlich für die Zuhörer total witzlos, aber schaut mal hier in die Kamera, was ich hier habe. Der Papa hat Briefwahl gemacht.
Wollte gerade sagen, Walle steckt es rein.
Schon wieder.
Zieh dich doch nicht aus vor laufender Kamera.
Schon wieder Berliner Wahlen. Haben die schon wieder verkackt oder was?
Ja, du, in Berlin, das ist richtig geil. Da darfst du irgendwie alle zwei Wochen wählen.
Ja. Ich habe tatsächlich noch gar nicht meine Unterlagen bekommen. Interessant.
Bist du gemeldet da, wo du wohnst?
Nee, ich bin in Norwegen gemeldet, aber.
Brian ist eigentlich immer noch in Friedrichshain gemeldet.
Ich war nicht mal da gemeldet, glaube ich, ehrlich.
Ich wollte gerade sagen, ich bin immer noch in Friedrichshain gemeldet.
Bro, ganz kurz, echt krass. Ich muss sagen, Friedrichshain vermisse ich schon krass. So irgendwie, ja, schon geil, Alter.
Ja, echt, Brian, aus deinem Munde?
Ja, ey, also wirklich, ich bin Berlin-Hater, gebe ich offen zu, aber es gab also viele Momente, die auch voll schön waren. Und einer der größten Momente ist, dass wir uns dort kennengelernt haben, ne?
Hä?
Wir drei haben uns auf der Straße kennengelernt und haben gesagt, wir machen einen Podcast.
Hast du Lack gesoffen?
Ungefähr so war die Geschichte, oder?
Tatsächlich bin ich neulich mit einem Kollegen hier Simon-Dach-Straße entlang gelaufen, Richtung Boxi. Und da habe ich gesagt, da, schau mal da, da ist Dreierkette VBH geboren. Da entstand die Idee.
Ja, Jungs,
in diesem komischen Hinterhof doch.
Wie heißt denn das Restaurant, wo wir zu 100% beschlossen haben, dass wir einen Podcast aufmachen?
Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass es direkt am Eck ist, da Simon-Dach-Straße.
Jetzt weiß ich da, an diesem, wo wir mit Kerzenlicht saßen und irgendwie, das war der erste Abend, oder? Das war dieser Feiertag. War das nicht das?
Genau, also wir haben in dieser Gasse, die du gerade angesprochen hast, Noah, da haben wir uns überlegt, ob wir ein Startup gründen, ob wir in ETFs investieren. Also wir haben ja gesagt, hey, wir sind nach Berlin gezogen, wir gründen entweder ein Startup, wir werden vegan oder wir machen einen Podcast. Und letztendlich haben wir uns dazu beschlossen, einen Podcast zu machen, aber das Restaurant, muss ich jetzt nachschauen, weil ich weiß es selber gar nicht mehr, aber immer wenn ich dran vorbeilaufe, denke ich mir, ey, hier haben wir uns dazu entschieden, einen Podcast zu starten, aber ich weiß nicht, wie das heißt.
Dachkammer hieß doch das eine coole Bar noch in der Simon-Dach, ne? Dachkammer?
Ja, aber das weiter unten. Ja. Wir waren ja da ganz vorne.
Da wird man richtig sentimental, ich sag, wie es ist. Das ist der Sommer, das ist der Spätsommer.
Da wird man wirklich sentimental und das passt auch in die Folge heute. Ich glaube, es wird heute, vor allem wenn wir Richtung Bundesliga kommen, das wird die große Gefühlsfolge. Wir werden über ganz viel Emotionen reden müssen, weil es gibt große Spieler verabschieden sich, große Trainer verabschieden sich, aber auch positive Emotionen. Ich denke da nur an das 3-2 von Köln und die Aufholjagd zu Hause gegen Union Berlin, wo sie sich nochmal an den letzten Strohhalm der Hoffnung geklammert haben. Also macht euch gefasst, wir kommen zum Fußball und es wird heute gefühlvoll. Ja, wie gesagt, war viel los. Bundesliga auf jeden Fall, aber ich würde sagen, wie jede Woche, immer der gleiche Ablauf, immer die gleiche Sache, immer der gleiche Satz. Wir gehen chronologisch vor. Chronologisch vor heißt, wir starten mit dem Dienstag letzter Woche. Es war sau viel los. Dortmund hat gespielt in Prinzenpark. Ici c'est Paris. Sie haben gegen PSG gespielt und niemand Geringeres hat zugeschlagen als der tödliche Mats. Da war was los.
Mats Bumblebee hat zugeschlagen.
Ja, weil du sagtest, da war einiges los. Ich meine, wir haben uns das Spiel zusammen angeschaut. Bei dir in der Küche war extrem angenehm. An der Stelle auch mal vielen, vielen Dank fürs Kochen. War richtig lecker.
Darf ich raten, was es gab? Tomate, ja. Mozzarella und Nudeln mit Pesto. Geil, Junge, geil. Und dazu noch einen gehörigen Schuss Tabasco. So muss es sein. Im Hause Walle-Soldner. Wirklich, ganz kurz, diese Abende werde ich nie in meinem Leben vergessen.
Das ist irgendwie so mein Signature-Gericht, wenn ihr da seid.
Schmeckt auch am besten bei dir.
Irgendwie. Also Tomate Mozzarella gab es nicht. Es gab aber tatsächlich Nudeln mit Pesto und Veggie-Hack. Und man muss sagen, Hannes hat nicht nur Tabasco, sondern auch noch parallel Sriracha auch noch oben drauf. Er doppelt hält besser.
Geil. Ja, ist so. Lecker. Man muss es auch strong machen. Ja? Finde ich gut.
Ja, genau. Wir haben zusammengeschaut auf jeden Fall. Und es war ein wildes Spiel. Es war ein wilder Ritt. Am Ende des Tages muss man sagen, ihr hört mir auf mit dem BVB-Kult, gell? Ihr wisst jetzt schon Bescheid.
Borussia Dortmund
0-9!
100.000 Freunde, ein Verein. Oh,
okay,
das war's, die Folge. Einmal mussten wir es loswerden. Einmal.
Ja, also ich sag nur Latte Posten, 6-mal Aluminium. Boah, war ein bisschen Glück im Spiel, oder, Brian? Glück im Spiel, Pech in der Liebe. Trennen sich jetzt alle BVB-Spieler?
So ein schlechter Marco Reus trennt sich von Dortmund. Das ist vielleicht tatsächlich das Pech in der Liebe. Aber nee, also man muss sagen, auf jeden Fall war Glück dabei. Aber ich finde jetzt, wenn man die beiden Spiele zusammennimmt, ist es nicht unverdient, dass Dortmund weit kommt. Es ist nicht hundertprozentig verdient, aber es ist nicht unverdient. Das muss man schon sagen. Und ich habe ja schon letzte Woche gesagt, irgendwie, ich glaube, in dem Fall war das Glück auch so ein bisschen mit dem Tüchtigen. Weil ich finde, Dortmund hat eine wirklich sehr gute Champions-League-Saison gespielt. Die hatten gute Spiele gegen Atletico, die hatten gute Spiele gegen Eindhoven und vor allem auch in der Gruppenphase haben sie sich gut präsentiert. Und letztendlich, ich weiß auch nicht, mit welcher schwarzen Magie Edin Terzic da diese Posten eingecremt hat, aber sie sind irgendwie nicht unverdient im Finale auch. Klar werden sie jetzt 12-0 abgezogen von Real Madrid, aber ist trotzdem geil für die Story.
Darüber reden wir ja noch gar nicht, aber du musst ja schon sagen, also ich finde verdient, boah, so, also ich kann PSG einfach nicht leiden. Ich verstehe deinen Hate von letzter Woche vollkommen, Brian, so, wenn man ein bisschen mehr auf Hakimi und etc. achtet. Das war schon teilweise schwierig, was die da abgezogen haben, jetzt auch wieder gegen Dortmund. Aber jetzt mal, wenn man das vor allem das Rückspiel sich anschaut, hätte PSG zumindest mal eine Verlängerung verdient gehabt.
Ja, aber wie man, also eine Fußballphrase, die man sehr oft sagt und die ich jetzt auch hier einbringen werde, ist, im Fußball gibt es keine B-Noten, es kommt eben die Mannschaft weiter, die am meisten Tore schießt. Und es war nun mal Dortmund und ich glaube, Noah hat zu 100% recht. Es war über die 180 Minuten verteilt, keine Mannschaft 100% Favorit. Also es gab jetzt keine Phase des Spiels, wo ich mir dachte, okay, PSG spielt gerade Dortmund gegen die Wand. Und es gab auch keine Phase des Spiels, die über mehr als 15 Minuten ging, wo ich dachte, Dortmund kontrolliert das Spiel absolut. Es war wirklich so ein Halbfinale, was wirklich in beide Richtungen hätte entschieden werden können. Wie gesagt, ich glaube, wenn Mbappé ein bisschen mehr Gas gegeben hätte, dann hätte es geklappt. Und wenn dieser Schuss von Vitinha gegen Ende des Spiels reingegangen wäre, wäre es was anderes gewesen. Aber ich finde, die schwarze Magie, die wir analysieren müssen von Terzic, ist nicht, wie er diese ganzen Pfosten einberuft, sondern wie er es schafft, dass Nico Schlotterbeck neben Mats Hummels wirklich plötzlich zu einem Innenverteidiger Ass mutieren. Wenn man sich die Zahlen anguckt, ich weiß gar nicht mehr, von wem der Satz kommt, aber die belegen diesen Satz. Angriff gewinnt Spiele, Verteidigung gewinnt Turniere. Und wenn es ein Teil der Dortmunder Mannschaft gibt, die wir wirklich über die ganze Champions-League-Kampagne jetzt verteilt das Nähere betrachten können und auch vor allem loben können, sind sie zwei Innenverteidiger.
Wir reden hier 4 Minuten über Fußball und Hannes hat schon 3 Fußballphrasen rausgehauen. Was ist denn los mit dir? Also für dich richten wir jetzt echt mal so einen PayPal-Account ein, dass du mal irgendwie am Ende der Saison spenden kannst.
Ich würde dir gut tun.
Stark. Ja, man muss vor allem sagen, es war halt schon auch, also wir haben es ja noch mit einem Kumpel zusammengeschaut und er hatte die völlig richtige Beobachtung, in der 67. Minute schon Süle reinzubringen, Silinho, das laufende Nutella-Fass, wo man sagen muss, war schon auch echt früh die Defensivbremse angezogen, das wäre fast nach hinten losgegangen, deshalb, da muss man
aber
schon sagen,
ja, auch. Aber das ist ja Terzic Markenzeichen, ne? Also der ist ja wirklich ein Antifußballer. So seine destruktiven Fußball, was der spielt. So ein bisschen. Also es ist in der Champions League zumindest reiner Ergebnisfußball, finde ich. Außer jetzt gegen Atletico im Rückspiel.
Geht ja bisher jetzt zumindest recht gut auf, oder?
Voll. Ja. Also ich sag mal, für die Steinstatue reicht's auf jeden Fall.
Aber an der Stelle, das müssen wir auch besprechen, das haben wir auch an dem Tag besprochen, Walle. Es hört sich jetzt vielleicht böse an und Noah und ich hypen jetzt gerade BVB extrem viel. Dortmund hatte auch keine, außerhalb der Gruppenphase, keine ernstzunehmende Herausforderung.
Das ist wieder, wir hatten wieder das komische Problem, wie letzte Saison auch schon, dass wir zwei komplett verschiedene Turnierbäume haben. Und ich verstehe das nicht so richtig, wie das zustande gekommen ist. Weil wenn du überlegst, Bayern hatte Arsenal, Real hatte City, jetzt hat Bayern Real und Dortmund hatte, wer war da in dem Turnierbaum? Atletico?
Ja, also ich finde es wie Atletico, ja.
Also, PSG, warte mal kurz. Dortmund hatte Atletico, PSG hatte San Sebastian. Also was ist das denn für ein Turnierbaum?
Okay, aber ich finde, Dortmund hatte jetzt keine Herausforderung. Also ich finde, Atletico, die haben Inter Mailand das beste Team in Europa rausgeworfen. Wahrscheinlich das beste Team. Oder auf jeden Fall Top-3-Team momentan. Also die haben wirklich, die sind wirklich sehr, sehr gut. Und Atletico hat die geschlagen. Und Atletico zu Hause zu besiegen mit 4-2. Nee, Quatsch, in Atletico haben sie 2-1 verloren. Aber dann Atletico mit 4-2 rauszuwerfen, ist stark. Und jetzt PSG auch noch. Ich finde jetzt schon, dass es verdient ist. Also es ist jetzt nicht so, dass sie es super leicht hatten.
Klar. Ich will es auch nicht kleinreden. Und wie gesagt, Dortmund war jetzt auch keine Hypermannschaft, wenn man sich die Bundesliga-Kampagne anschaut. Aber wie Walle korrekt gesagt hat, du kannst es nicht vergleichen. Also wenn du gegen Arsenal, Man City, Arsenal spielst, Arsenal, Man City, Real Madrid, dann denkst du dir, boah, fuck my life. Aber Dortmund hatte PSV. Dortmund hatte ein struggling Atletico. Und Dortmund hatte jetzt ein PSG, was wirklich seit 3-4 Jahren spielen die keinen Glanzfußball. Die kommen des Öfteren weiter, weil sie halt eben diese Ausnahmespieler haben, wie Mbappé einer ist. Aber ich denke jetzt, wenn Mbappé weggeht, dann war es das auch mit den ganzen Illusionen, dass PSG irgendwann mal die Champions League holt.
Ja, das ist ja jetzt eh so ein bisschen krass, gell? Das fand ich auch total erstaunlich, die Bilder am Wochenende, dass die Ultras ihn ja gehuldigt haben und ihn verabschiedet haben, also Mbappé. Und aber der Verein nichts gemacht hat. Also das ist schon echt spannend zu sehen. Ich kann die Seite des Vereins eigentlich schon auch verstehen, weil seit gefühlt 5 Jahren stehen die Zeichen auf Abschied Richtung Madrid. Und jetzt zieht das halt irgendwie mal durch. Deshalb, ich verstehe das schon, dass man da ein bisschen beleidigt ist von Pariser Seite aus. Aber schon noch ein bisschen überraschend, dass die Fans dann nochmal sagen, hier, Chapeau Kilian, schönen Nachmittag.
Ja, also er war jetzt 6 Jahre lang das Gesicht von PSG und hat in 305 Spiele, glaube ich, 356 Scorerpunkte. Also absolute kranke Nummern. Ja, PSG, Ligue 1 ist jetzt nicht übertrieben, aber selbst seine Champions League-Tore, er ist auf dem besten Weg, alle Champions League-Rekorde einzuholen irgendwann. Also ich verstehe schon, dass die Ultras sagen, hey, es war vielleicht jetzt nicht der erwartende Wurf und wir haben die Champions League, diese Trophäe, die wir halt wirklich wollten, geholt, aber Mbappé war ja wirklich sogar, als Neymar und Messi da waren, war ja Mbappé das Gesicht von PSG.
Aber jetzt mal ganz kurz, Hot Take, aber Zlatan Ibrahimovic ist für mich trotzdem die größere Legende bei PSG. Oder Ronaldinho. Ich finde
Mbappé,
ja wirklich, also ich finde Mbappé ist ein guter Spieler, das ist ja ohne Frage, oder er ist vielleicht auch gerade der beste Spieler der Welt, aber irgendwie der löst bei mir keine Euphorie richtig aus. Irgendwie hat er so eine, also klar, also Euphorie in dem Sinn, dass er, wenn er mal krasse Sachen macht, ist es krass, aber irgendwie ist es jetzt nicht so diesen Vibe, den er gibt, den zum Beispiel, obwohl ich Vinicius Junior auch sehr unsympathisch finde, aber der ist einfach, also dem beim Fußball zuzuschauen, ist magisch und Mbappé ist irgendwie so, nee, muss ich sagen, ist für mich keine Legende in dem Sinn, aber natürlich, also was ist schon meine Meinung?
Ja, bin ich aber voll und ganz bei dir, Brian. Ich muss sagen, diese Magie, wie du gerade schon meinst, das löst bei mir Mbappé nur im Trikot von Frankreich aus, muss ich sagen. Wenn ich jetzt an die Weltmeisterschaften denke, ich habe so das Gefühl, der performt da nochmal ganz anders und hat da nochmal viel, viel mehr Spaß.
Ja, ich glaube, bei mir ist es vielleicht so ein bisschen Bias und auch komisch an der Stelle, aber ich habe mich in das Spiel von Mbappé verliebt bei dem Rückspiel PSG gegen Bayern 2021. Viertelfinale, als wirklich, das waren die zwei krankesten Champions-League-Spiele, die in langer Zeit gespielt wurden, wo Mbappé und Neymar die Bayern-Abwehr, damals Lucas Hernandez und Alaba, komplett auseinandergenommen haben. Und da dachte ich mir, okay, wenn Mbappé Bock hat, also wenn er einfach nur sich denkt, ich spiele jetzt einfach mal 90 Minuten Fußball und konzentriere mich nur darauf, dann ist er schon übertrieben gut. Und für mich ist es schon so, also ich glaube, in der Geschichte von PSG gab es vielleicht geilere Spieler, jetzt kannst du sogar sagen, boah, keine Ahnung, so JJ Okocha hat da auch gekickt oder sogar Pochettino zu seiner Zeit und Ronaldinho natürlich, aber ich denke, der beste Spieler, die Person mit dem meisten Talent und die am meisten für den Verein getan hat, war Mbappé.
Kommen wir mal zurück zu Dortmund, wenn Hannes hier schon so Hot Takes raushaut. Weil wir wollten ja eigentlich über den BVB sprechen an der Stelle. Wenn sie sich jetzt schon mal fürs Champions League-Finale qualifizieren, dann haben sie das auch ein bisschen verdient. Wir haben es vorher schon angesprochen, der größte Gewinner dieses Abends oder vielleicht eigentlich dieser Champions League-Saison ist halt dann, Brian hat es heute schon mal so schön ausgesprochen, Schlotze.
Also, Schlotze!
Jetzt wird, Hannes und ich hatten es noch gesagt, hier, wir saßen bei mir am Küchentisch, die Nudeln gerade noch einverleibt. Ja, schon spannend zu sehen, dass wir eigentlich zwei deutsche Innenverteidiger im Champions League Halbfinale haben und vermeintlich fährt keiner davon mit zur EM, zur Heim-EM. Und jetzt eben heute oder gestern? Heute wurde verkündet, dass Schlotterbeck mitfährt, richtig? Oder gestern?
Gestern. Die haben ja jetzt so eine komische, die machen das ja jetzt irgendwie einzeln, ne? Ich habe glaube ich in die Gruppe geschrieben, abwarten. Meine ich. Aber ich habe mir das schon gedacht, dass einer von den beiden auf jeden Fall nominiert wird. Bei Mats Hummels kann ich es mir immer noch nicht vorstellen, obwohl er wahrscheinlich letztlich der bessere Spieler ist, insgesamt der erfahrenere. Aber ich glaube, Schlotze gibt sich mit dieser Bankrolle eher zufrieden, sage ich mal einfach. Und das ist, glaube ich, Nagelsmann jetzt dieses Turnier wichtiger.
Ja, zumal ich jetzt auch schon irgendwie so Gerüchte gehört habe, dass Toni Kroos und Mats Hummels sich nicht so gut riechen können. Wobei ich mir das bei aller Liebe nicht vorstellen kann.
Doch, ich kann mir vorstellen, dass extrem viele Spieler sich mit Toni Kroos nicht gut riechen können, weil ich denke, dass er ein unfassbar komplizierter und uncooler Typ ist.
Was?
Ja, er gibt mir diese Vibes.
Bro, Digga, Valentin Soldner ist mit Toni Kroos verheiratet, das kannst du nicht sagen. Gibt
Alter. Vibes, dass er in der Kabine richtig boring ist, dass wenn alle sagen so, hey Bro, komm, lass nach dem Training alle grillen gehen, er sagt so, nee, wir haben heute Spielabend.
Hannes, hast du dir jemals den Film über Toni Kroos angeschaut?
Ja, absolut langweilig. Da hätte ich mir auch Kartoffeln beim Kochen zuschauen können.
Stark. Alter, ich beende den Podcast hier gleich.
Ich bin so geil.
Es ist die letzte Folge Dreierkette VBH an dieser Stelle, weil Hannes, was du machst, ist Gotteslästerung, okay? Das ist Majestätsbeleidigung.
Ich liebe das so. Wirklich, Walle regt sich so drüber auf, dass Hannes Ronaldo liebt, aber er ist der größte Liebhaber von Toni Kroos, krank.
Weißt du, wie ich das nenne?
Du musst doch ganz kurz, du musst mal drauf achten, Hannes, Digga, wie krass Valentin Soldner einen gewissen Toni Kroos aus Madrid liebt. Das ist wunderbar, Digga. Hast du dir eigentlich schon einen Heiratsantrag gemacht?
Nee, aber ich habe ihm einen Adoptionsantrag geschickt, weil er mich nicht gerne adoptieren möchte.
Stark.
Ja, also, jetzt habe ich total meinen Punkt verloren. Ich wollte jetzt was ganz anderes. Achso, Brian, weißt du, wie ich das nenne? Standortpatriotismus. Okay, also vielleicht vertragen sich Hummels und Toni ja auch nicht. Also jetzt kommt Schlotze auf jeden Fall mit zur EM. Boah, weiß ich nicht. Ich bin immer noch kein Schlotterbeck-Fan. Schlotterbeck, so richtig stark finde ich ihn immer noch nicht.
Ich bin ein Star, Nico Schlotterbeck.
Ich glaube, was uns halt wirklich noch aktiv in Erinnerung bleibt, ist die Tatsache, dass er damals beim Eröffnungsspiel 2022 gegen Japan zweimal zu spät kam.
Er hat bisher kein einzig gutes Spiel gemacht im DFB-Dress.
Ja, stimmt.
Ich finde, ich freue mich, also ihr wisst ja, ich bin ein Schlotze, also einer meiner Lieblingsspieler und war lange Zeit mein Lieblingsspieler, deshalb freue ich mich sehr für ihn. Ich finde aber auch hier, dass sich ja diese der Leistungsgedanke, zumindest wenn man jetzt die Champions League anschaut, nicht die Liga, der Leistungsgedanke auch da wieder festsetzt und das finde ich richtig. So, also das finde ich per se erstmal richtig, ob man jetzt den Spieler gut findet oder nicht, aber ich finde, der hat, was er natürlich gut kann, ist eben diese spieleröffnenden Pässe und das ist, finde ich, schon stark. Und halt zweiter Punkt, er gibt sich möglicherweise mehr mit der Bankrolle zufrieden als eben so ein Lautsprecher wie Hummels.
Ja, ich glaube, das ist der vollkommen richtige Punkt, den du da sagst. Nimm ihn gerne mit, setz ihn halt auf die Bank.
Reserve. So auf die Tribüne setzen, das wäre auch krank.
Ja, wäre gut.
Ey, die dürfen doch 25 Spieler mitnehmen, ne?
26.
Ja, so ganz genau weiß ich es noch gar nicht. Ich muss mich auch nochmal einlesen mit dieser komischen Kadervergabe jetzt, dass es jetzt so peu à peu passiert, aber die zentrale Kaderverkündung ist am Donnerstag und ich glaube, die ist sogar öffentlich hier in Berlin, mein lieber Hannes. Da müssen wir mal nochmal gucken, ob man da nicht vielleicht das live anschauen kann. Weil ja, es beginnt ja alles so richtig peu à peu. Es ist richtig EM-Fieber in der Stadt, gell? Die S-Bahn sind plakatiert mit irgendwelchen EM-Slogans und die komplette Straße des 17. Juni schon gesperrt, weil die Welt, die mit Kunstrasen ausgelegt wird. Brian, hörst du zu? Bist du dabei? Hannes weiß das. Dem muss ich das nicht erzählen.
Ja.
Die wird komplett mit Kunstrasen ausgelegt und da wird das größte Tor der Welt gebaut. Das sieht richtig krass aus.
Ich liebe so Guinness-Buch der Rekorde-Sachen so. Das größte Tor der Welt, die größte Pizza der Welt. Was würdet ihr machen, wenn ihr die Möglichkeit hättet, das größte irgendwas zu bauen?
Oh, keine Ahnung. Ich wollte sagen, dass ich mich angemeldet habe für die DFB-Kader-Nominierung für die Vorlesung.
Du, das ist richtig nett, dass du mir Bescheid gegeben hast, Hannes. Das
ja, ist voll lieb. Ich konnte mich nicht ganz nominieren, weil es war nur für öffentliche Presse. Und du musstest deine Arbeitsstelle angeben. Und dann dachte
okay, ich, okay, VBH, Spotify.
Ich hab meine richtige Arbeitsstelle angegeben. Und dann kam die Meldung, nee, es ist leider nur für Presse. Ich so, okay, dann halt nichts.
Aber guter Versuch, ehrlich gesagt.
Ja, ich habe auch schon versucht, als der EM-Pokal vom Kai Wegener hier entgegengenommen wurde, vom Berliner Oberbürgermeister, habe ich mich auch schon angemeldet, aber durfte ich auch nicht hin.
Aber das war ja auch, ich war ja auch mal damals bei dieser komischen Veranstaltung in der Landesvertretung mit durch meine Arbeit, glücklicherweise. Es war auch geil.
Alter, Kai Wegener hat gestern bei der Formel E die Trophäe für den Erstplatzierten überreicht. Das fand ich auch random. Und wisst ihr, wer die Trophäe für den Zweitplatzierten überreicht hat?
Tobias Schweinsteiger.
Fucking Carmen Geis.
Robert!
Wer?
Ja, genau, Hannes, richtige Antwort.
Ey, come on, schön. Also das ist eine deutsche TV-Legende.
Also kommen wir weg von Kai Wegener und Carmen Geis. Der BVB. Er steht im Finale, waren schöne Bilder, muss man auch als Schalke-Fan anerkennend sagen, waren schöne Bilder, wie man die Spieler mit den Gästefans jubeln hat sehen im Prinzenpark, das war schon echt krass.
Ja, ich denke mir, was für eine krasse Woche, was für ein Auf und Ab war das eigentlich für einen BVB-Fan die Woche, weißt du nimmst ein positives Ergebnis mit im Hinspiel, dann verkündet Reus, dass er den Club nach 12 Jahren verlässt, du bist am Boden zerstört und denkst dir, boah, wenn wir jetzt rausfliegen aus der Champions League, das ist eine richtig Kackwoche. Aber dann schaffst du es doch und dann steht er in der Kurve mit den Auswärtsfans, also ich denke, als BVB-Anhänger hatte man wirklich eine emotionsreiche Woche.
Und dann verlierst du 3-0 gegen Mainz, ganz klar.
Ja, genau. Und dann am Wochenende wirst du wieder auf den Boden der Tatsachen
zurückgeholt. Übrigens, ganz kurz Thema Mainz, in der Bo-Henriksen-Tabelle, das sind 12 Spiele jetzt, ist der auf dem dritten Platz. Ja, das ich möchte nur sagen, mein Hot-Take bleibt nächstes Jahr Europa. Das ist wild. Der ist krass.
Zur Bundesliga kommen wir später. Jetzt gratulieren wir erstmal der Borussia aus Dortmund, dass sie es ins Finale geschafft haben. Und komm zum Skandalspiel. Brian, hol tief Luft. Hol ganz weit aus. Jetzt darfst du wieder die großen Verschwörungstheorien ausbreiten. Du darfst. Ich bereite dir die Bühne.
Ich habe mich wieder beruhigt. Ich glaube auch nicht an eine Verschwörungstheorie, natürlich. Ich glaube deswegen nicht an eine Verschwörungstheorie, weil einfach die letzten Spiele unter deutscher Beteiligung sehr gut gepfiffen wurden eigentlich. Auch gerade das Dortmund-Spiel. Aber es ist schon wieder halt, es ist halt einfach, es sind so viele Sachen, die passieren und halt meistens zu Lasten der deutschen Teams, dass man sich schon immer mal wieder fragt, ja irgendwie schon strange. Aber ich glaube, wir wissen alle, was passiert ist. Ne? Der Schiedsrichter hätte halt nicht abpfeifen dürfen. Weil normalerweise ja jetzt weitergespielt wird und dann wird im VAR, wenn es der Fall sein sollte, eben entschieden. Und das war schon extrem bitter. Frage bleibt natürlich, ob dann das Tor gefallen wäre, wenn der Linienrichter nicht die Fahne gehoben hätte. Aber ja.
Genau, da wollte ich direkt einhaken. Der Fehler liegt nicht bei dem Schiedsrichter, der Fehler liegt bei dem Linienrichter.
Bro, bei beiden. Es gibt zwei Fehlerketten. Linienrichter hebt, weil er, obwohl er nicht heben darf. Schiedsrichter pfeift, obwohl er nicht pfeifen darf.
Aber das ist doch völlig normal, dass ein Schiedsrichter, der keine Ahnung wie viele Jahre jetzt schon auf so einem Niveau pfeift, der ist doch darauf getrimmt, dass der intuitiv pfeift, sobald der Linienrichter die Fahne hebt. Das habe ich
nie. Ja, aber doch nicht mehr jetzt. Jetzt nicht mehr durch den VAR, das macht man doch nicht mehr.
Die Regelung gilt aber für den Linienrichter, nicht für den Schiedsrichter. Weil wenn der Linienrichter die Fahne hält, dann geht der Schiedsrichter auf dem Feld davon aus, klares Abseits. Weil wenn er sich nicht sicher wird, dann lässt das laufen. Deshalb, ich nehme den Schiri hier von vorn bis hinten in den Schutz und ich nehme auch wirklich den Linienrichter in Schutz, weil es sind Menschen. Menschen machen Fehler. Ich habe neulich ein richtig gutes Spiegel Plus Interview mit Mats Hummels und, wie heißt der Schiedsrichter? Ach, mit irgendeinem
Carmen
Schiedsrichter
Geist.
Halt eben gelesen. Nee, mit irgendeinem Schiedsrichter gelesen und der hat es immer wieder gesagt.
Markus Merk.
Alter, ihr macht Fehler, wir machen Fehler. Manuel Neuer ist genauso schuld am Ausscheiden der Bayern wie der
voll,
Schiri.
Voll. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass, also auf der einen Seite sehe ich deinen Punkt, klar, Schiedsrichter machen Fehler. Es ist halt dann nur ein bisschen merkwürdig, dass halt passiert ja so selten. Und das verstehe ich halt nicht. Der Fehler kann ja gemacht werden, aber dann lass doch weiterlaufen. Das ist halt so ein bisschen, das ist so der Punkt und ich sag's, wie es ist, es ist eine Phrase, aber in einem Halbfinale dürfen solche Schiedsrichter dann halt nicht mehr pfeifen und solche Linienrichter.
Dann darf Manuel Neuer auch in keinem Champions-League-Halbfinale mehr spielen.
Ja, aber ich finde auch, und ich bin auch ganz ehrlich der Meinung, das Spiel sollte eigentlich wiederholt werden. Aber gut.
Boah. Hot Take.
Boah, ja, aber es ist schon heftig, oder? Es ist schon, also wie viel Geld geht da? Also es ist schon, boah, Finde ich schon.
Komm, wir nehmen mal den Münchner.
Die letzten fünf Minuten wiederholen.
Wir nehmen hier mal den Münchner mit ins Boot. Hannes, wie hast du das denn erlebt jetzt?
Ich muss sagen, als Bayern-Fan bin ich mit der Diskussion eigentlich durch, weil wenn ich mich mehr rein vertiefe, dann regt es mich nur auf. Ich konnte mein Instagram und mein TikTok-Feed die 24 Stunden nach dem Spiel nicht anmachen, weil wirklich so, alle haben ihre Meinung dazu gegeben, boah, Masraoui 10 cm im Abseits, Nacho das und De Ligt, weil er Niederländer ist, steht im Abseits, also 1000 Sachen, dachte ich, okay, komm, ich schaue es mir einfach nicht an. Ich muss sagen, ich nehme aus dem Spiel drei wichtige Erkenntnisse mit. Nummer 1, Manuel Neuer ist und bleibt der beste Torhüter der Welt. Ja. Das war wirklich eine Parallele zu dem 2002 Oliver Kahn Brasilien WM-Endspiel. Überragend gehalten, wirklich überragend gehalten, dass ihm das passiert. Fuck my life. Also als Bayern-Fan kann man ihm das und darf man ihm das nicht übel nehmen. Zweitens, Bayern hat einen Kader, mit dem sie nächstes Jahr unter einer guten Leitung was erreichen können. Und drittens, Vini Junior ist unfassbar unsympathisch, aber krank gut. Also jedes Mal, wenn der den Ball bekommen hat, dachte ich mir, armer Joshua, absolut keine Chance. Hat natürlich was mit der Dribbelstärke von Vini zu tun und mit seinem Sprint. Aber wie gut ist dieser Spieler? Mich hat es gefreut, dass Konrad Leimer Bellingham zum zweiten Spiel in Folge komplett ausgeschaltet hat. Also Bellingham wirklich 180 Minuten nicht zu sehen. Aber Vini Junior kriegst du einfach nicht gestoppt. Also es war ein tolles Spiel. Ich glaube, so als neutraler Betrachter, absolut geiles Spiel. Das Tor von Davies, ich habe es dir gesagt, weil ich glaube, er wollte Flanke schlagen. Nie im Leben macht Davies wieder so ein Tor. So ein Strahl, richtig geil. Aber wie gesagt, so als Bayern-Fan, ich reg mich nicht mehr drüber auf. Mich freut es einfach, dass die Bayern in der Champions League in der Saison, wo sie wirklich keinen geilen Fußball gespielt haben, so weit gekommen sind und dass sie Real Madrid bis ans Limit treiben konnten. Und wie gesagt, meine Number-One-Erkenntnis ist Manuel Neuer, trotz des Fehlers, ein überragender Torhüter, der auf jeden Fall und wirklich kein Millimeter, um daran zu zweifeln, gegeben hat, dass er die Nummer 1 im deutschen Tor ist.
Ja, Vini Junior ist, also ich mag das ja auch nicht sozusagen, der beste Spieler der Welt, aber so jetzt einfach von seinem Output her, was Offensivfußball angeht, ist er sicherlich einer, wenn nicht der beste Offensivspieler gerade. Und meine vierte Erkenntnis, die ich noch anfügen wollte, ist, dass Thomas Tuchel der absolut richtige Trainer für FC Bayern München ist.
Ja gut, einen anderen haben sie ja auch nicht.
stark. Aber ich glaube, dass diese Champions-League-Saison auch mit dem Team und dem Trainer ein bisschen was gemacht hat. Und ich glaube, sie werden gut beraten daran, ihm nochmal eine Chance zu geben, jetzt auch mal mit gescheiten Transfers nochmal in einem Sommer irgendwie so ein bisschen die Mannschaft nochmal neu aufzubauen. Klar, sie haben jetzt die Legende Bunas Haar nicht mehr, das war ganz schwer dann nächste Saison, da die Klasse zu halten. Das ist natürlich klar, aber Thomas Tuchel, auch wie der sich reingepuxt hat, und ich finde, er hatte auch den richtigen Matchplan, meiner Meinung nach, also was man erkennen konnte. Ich finde, eigentlich waren sie ja kurz vor dem Fehler eigentlich drauf und dran, das zu gewinnen. Rüdiger hat sich aufgeregt, Vini Junior haben sich aufgeregt. Die waren richtig, die haben real den Spiegel gezeigt, praktisch. Mhm. Und das war schon stark von Tuchel, muss ich sagen. Also Pep Guardiola hat es vercoacht.
Ja, er tat einem auch so leid. Ich habe die PK noch in der Nacht angeschaut, diese 8-Minuten-PK direkt nach dem Spielen. Und er tat mir so leid, wie er da sitzt und sich erst dann hart über den Schiri verständlicherweise aufregt. Dann nimmt er Neuer in Schutz, verständlicherweise. Und dann sagt er, wisst ihr, wir sind mit einem Matchplan reingegangen, wir hatten einen Wechsel geplant und keiner der geplanten Wechsel geht auf, weil wir viermal offensiv wechseln müssen, weil alle vier Offensivspieler raus müssen, weil sich alle vier verletzt haben, weil irgendwie Sané, keine Ahnung seit wie vielen Wochen, scheinbar sich fit spritzen lässt. Kane auf einmal, der wirklich, ich kann mich nicht erinnern, dass Kane jemals verletzt war oder angeschlagen war, auf einmal Rückenprobleme bekommt, Gnabry früh raus, wo ich mich auch wirklich gewundert habe über den Wechsel, dann mit Davis, Gnabry eh die ärmste Sau, permanent verletzt, da muss man sagen, da war dann wirklich einfach verdammt viel Pech im Spiel, dann kommt der dumme Fehler Neuer und dann steht da dieser alte José Lu von Hannover 96 und prügelt dir zwei Dinger in der 88. und 90 plus 4 rein und dann denkst du dir auch so, das kann doch wohl nicht wahr sein hier gerade.
Man hat auch richtig gemerkt, finde ich, in den letzten Minuten, dass die Mannschaft komplett fertig war. Auch so ein Alex Pavlovic, der eigentlich auch kein schlechtes Spiel gemacht hat. Für einen 19-Jährigen. Der ist 19, Junge. Und der macht da, der hat ein Wahnsinnsspiel gemacht. Ja, also der hat das echt gut gemacht. Und der ist dann halt auch, kann halt auch nicht mehr laufen und steht dann halt, hält abseits auf. Und ich finde auch, man hat dann gemerkt, die Luft war raus. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, wenn das Tor zum 2-2 gefallen wäre, ich glaube in der Verlängerung, boah, das wäre ganz hart gewesen.
Ja, so ein Satz, der jetzt keine typische Fußballphrase ist, aber so eine Lebensphrase ist, es kommt oftmals so, wie es kommen muss. Und das war bei dem Spiel so. Weil Bayern hat einmal wieder gezeigt, hey, wir sind eine absolute Top-Mannschaft. Dieses Jahr wurde ziemlich viel über uns hergezogen. Aber wir können die wahrscheinlich beste Clubmannschaft Europas der letzten 5, 6 Jahre auf jeden Fall in ihrem eigenen Stadion so weit stören und nerven, dass die verzweifeln, wie du gesagt hast. Aber fürs Finale waren wir noch nicht reif genug. So, es fehlt noch dieses Quäntchen Glück und so diese 2, 3, ich weiß nicht, nicht Spielzüge, aber so, es fehlt noch so der letzte Schritt, dass du sagst, Bayern ist nächstes Jahr absoluter Champions League Top-Favorit. Da fehlt noch ein bisschen dazu.
Voll, voll. Und man muss auch einfach sagen, man sieht es ja auch, die Kaderplanung war einfach nicht für einen Top-Club gut genug. Du kannst ja nicht sagen, also irgendwie, das kann doch nicht sein, dass ihr, also nee, das geht nicht, dass in der entscheidenden Phase der Saison bei einem Top-Club wie Manchester, sag ich schon, Manchester, wie Bayern München dann irgendwie Offensivspieler, dass du ja irgendwie, wenn du hast, einfach so Davis für Gnabry bringst.
Ja, und Choupo-Moting für Harry Kane.
Also, oh, sag nichts gegen Choupo, Digga. Aber hättet ja, ihr jemals, hätte man vor 10 Jahren, sorry, ganz kurz, vor 10 Jahren denken können, dass sich Joselu und Niklas Füllkrug von Hannover 96 im Champions-League-Finale 2024 treffen, das ist auch
schon stark. Ich sag da nur Martin Kind Masterclass.
Ja. Das hätte man ohne die Investoren niemals geschafft.
Am Ende des Tages muss man sagen, das Quäntchen Glück, was der BVB ja wirklich bei aller Liebe hatte mit 6-mal Aluminium, das hat Bayern halt gefehlt. Also Dortmund hatte vielleicht an dem einen oder anderen Punkt ein bisschen zu viel Glück und da hatte Bayern halt ein bisschen zu viel Pech. Und es ist dann so, aber wie gesagt, Hannes, du hast schon gemeint, als neutraler Zuschauer, der ich, sag ich mal so, 60-40 war ich so fast neutral, etwas Bayern zugewandt, aber Toni war ja auf der anderen Seite.
Du bist so ein Keck, Digga.
Wirklich. Es hat richtig viel Spaß gemacht, das Spiel. Das hat wirklich schon lange nicht mehr, hat mich ein Spiel so abgeholt. Und also liegt vielleicht auch daran, dass mein Verein dieses Jahr mich mit wenig Spielen abholen konnte. Aber das Spiel, das hat mich richtig abgeholt und es hat richtig Laune gemacht.
Alter, wirklich, ich war diese 90 Minuten war ich Bayern-Fan, ich sag, wie es ist. Ich war wirklich, ich hab bei dem Tor mit Mo, wir haben mit Mo geschaut, weißt du? Und dann hab ich gejubelt. Ich habe einfach gejubelt und ich glaube, meine These ist, das liegt so ein bisschen auch an der EM-Stimmung. Ich habe einfach Bock. Ich glaube, das ist schon so der Vibe, so deutsche Mannschaften.
Alter Brian, Hannes und ich waren bei meiner Tante Käthe, Hannes war drin, da waren 4 Milliarden Menschen da drin. Ich saß mit einem Kumpel, auch Mo, draußen und wirklich diese Käthe, das war, hinter den Bierbänken waren 6 Reihen Menschen auf dem Gehweg gestanden und haben auf den 40-Zoll-Fernseher geschaut. Das war richtig, es war wirklich Public-Viewing-Feeling, weil es halt auch noch so warm war und das wirklich, also das war, ich muss sagen, ich habe auch gejubelt bei dem Tor von Davis. Ich stand auch.
Es war geil. Also diese Stimmung, die aufkam, war echt, echt sehr, sehr nice und hat Bock gemacht auf das, was kommt. Und wie gesagt, das hat auch dieses beschissene Endergebnis nicht in Vergessenheit geraten lassen, aber so du hast ein bisschen mehr verkraftet. Weißt du, wenn Real jetzt 7-0 gewonnen hätte, hätte ich mir gedacht, so boah, das hätten wir uns auch sparen können. Aber dadurch, dass es wirklich so knapp war und dann mit dieser Fehlentscheidung oder keine Fehlentscheidung, dann denkst du dir, boah, wir haben es wirklich weit, weit getrieben, so als Bayern, die wirklich dieses Jahr ein bisschen gestruggelt haben. Weil es auch ein absoluter Luxus zu sagen, dass du in der Saison, wo du Champions League Halbfinale spielst und in der Bundesliga wahrscheinlich Zweiter wärst, dass du gestruggelt hast. Aber war schon ein sehr, sehr nice Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Das 7-0 für Real, das kommt jetzt halt im Finale.
Ja, ich bin ganz ehrlich, wir haben es besprochen, wenn, also da treffen ja wirklich zwei Welten aufeinander. Also das eine ist eine Mannschaft, die jedes Jahr Top-Favorit ist auf die Champions League und das andere ist eine Mannschaft, die seit Jahren darum kämpft, die drittbeste Mannschaft in Deutschland zu werden. Wenn Real wirklich Bock hat, Gas zu geben, dann wird es ein 4-0 und Punkt.
Man kann natürlich ja sagen, auf der einen Seite ist Real Madrid, die jedes Jahr die Champions League anvisieren und auf der anderen Seite ist Borussia Dortmund, die am Wochenende 3-0 bei Mainz 05 verlieren. Also das sagt schon sehr viel über die Gewichtsverhältnisse aus.
Aber unterschätzt Dortmund in der Champions League nicht. Da ist irgendwas auch im Argen bei dieser Mannschaft, dass diese magische europäischen Nächte schon was bedeuten. Ich glaube auch, dass Real Madrid gewinnt, aber ich glaube, es könnte schon, es gibt Szenarien, wo Dortmund das durchaus knapp macht. Und wenn, ich glaube, ein wesentlicher Punkt wird wirklich sein, dass Nico Schlotterbeck und Mats Hummels wieder einen Sahnetag erwischen. Es ist einfach so. Wenn du einen Hummels hast, der rechtzeitig runtergeht und seine Grätschen hinkriegt, der kein Stellungsspiel vermisst und dann noch seine Außenrisspässe spielst, dann hast du wirklich immer noch einen Weltklasse-Spieler.
Wollen wir das Champions-League-Kapitel abschließen mit einem Tipp, Hannes, fürs Finale?
Ja, ich sage, es wird recht eindeutig, aber ein Glücksmoment haben die Jungs vom Borsigplatz noch. Ich sage, es wird ein 3-1.
Brian?
Ich sage auch 3-1 für Real.
Ja, geil. Ich wollte auch 3-1 sagen. Sind wir uns einig? Deshalb sitzen wir hier zusammen. Ich hätte auch 3-1 Real gesagt. Ja, war auf jeden Fall eine spaßige zwei spaßige Champions League-Tage. Gefolgt wurde die ganze Geschichte an einem Donnerstagabend, wo ich sagen muss, von einem Spiel Leverkusen gegen AS Rom, wo ich zwischenzeitlich eingenickt bin und irgendwann in der 75. wieder aufgewacht bin und mir dachte, holla die Waldfee, was ist hier denn los? Und dann ging es aber nochmal richtig zur Sache und King Stanisic hat einfach mal wieder zugeschlagen und Brian, wie hast du in Mailand immer gesagt, die Alonso-Minuten?
Es war ja, ich hatte schon meine Leute da zum Campus-Festival, deshalb habe ich es leider nicht schauen können. Und das war wirklich geil. Kumpel von mir meinte so, hey Bro, die verlieren das, 2-1 steht's. Und ich habe einfach wirklich, ich habe die ganze Zeit gemeint, nee, Bro, die verlieren das nicht. Ich war seelenruhig. Und ich habe gemeint, wie viel Nachspielzeit, 7 Minuten? Ja klar, safe.
Ja.
Wirklich, es ist auch schwarze Magie. Das sind die Alonso-Minuten, wirklich. Krank.
Es ist total spannend, weil es stand ja 2-0 für Rom und dann schießt Leverkusen das 2-1. Sie sind weiter, sie sind fix durch. Die einzige Mannschaft an dem Abend, die dann hätte aufmachen müssen und auf ein Tor gehen müssen, wäre Rom gewesen. Aber Leverkusen ist voll in die Offensive gegangen, weil die gesagt haben, nö, wir wollen jetzt mindestens ein Unentschieden mitnehmen, wir verlieren nicht. Wir wollen das, was weiß ich, 49. Spiel in Folge ungeschlagen bleiben. Und von Rom kam gar nichts mehr, weil Leverkusen das Zepter komplett in die Hand genommen hat und voll auf Angriff gegangen ist. Und da waren ja noch ein, zwei andere Chancen mit dabei. Und das fand ich so krass, dass Rom nicht mal mehr die Chuzpe hatte zu sagen, hey, wir wollen hier weiterkommen, nicht ihr, ihr seid schon weiter. Und das fand ich wirklich erstaunlich zu sehen. Und dann, Brian, ich bin voll und ganz bei dir. Ich habe das Spiel gesehen und ich dachte mir, naja, das fällt schon noch, da kommt schon noch was. Und dann ist Stanisic entdeckt irgendwie seinen inneren Arjen Robben und zwiebelt das Ding halt rein.
Auch wie frech, weißt du, in den Minuten, ja. In der Phase, als 24-Jähriger, als Außenverteidiger, deinen Strafraum zu gehen, die Finte machen und den dann reinmachen. Frech und geil. Punkt. Ja. Ja, aber ich muss sagen, ich hab's auf TikTok verfolgt, weil ab und zu gibt's auf TikTok Livestreams, für die das nicht wussten, Lifehack. Und ich hab als es 2-0 stand, eingeschaltet und dachte mir, okay, das war's. Also wirklich so, was ich geschaut habe, Rom war schon besser. Leverkusen hatte wenig Ideen und ich dachte mir wirklich, okay, jetzt reißt's. Es reißt und die schaffen dieses historische Triple nicht. Die verlieren jetzt, also ich war mir sicher, dass als Rom noch das dritte macht, dass es das war. Ich hatte da die Alonso-Minuten nicht mit einberechnet und die schwarze Magie auch nicht.
Auf jeden Fall spaßig, wünschen wir Bayer alles Liebe, alles Gute fürs Finale, Atalanta. Geile Fans auf jeden Fall. Da wird auf jeden Fall gute Stimmung sein. Zwei, drei Bayern-Mitarbeiter werden auch im Start sein, mit Sicherheit. Aber schnelle Tipps, damit wir übergehen können zum VBH-Quiz. Wer macht's? Holt sich Leverkusen den Titel?
Das ist wirklich, also es gibt ja keine andere Antwort, oder? Also es spricht wirklich, also es ist irgendwie so, also sie sind ja verlieren können sie ja nicht.
Wollte ich auch gerade sagen. Aufgrund der Tatsache, dass sie nicht verlieren können, gibt's ja eigentlich nur eine Antwort.
Genau, also es ich bin selten so sicher gewesen, dass Leverkusen diese letzten Pokale noch holt. Also, es gibt für mich keine andere. Also, da gibt es jetzt, wenn man da 100 Szenarien durchspielt, da gibt es für mich kein anderes Szenario, wo sie verlieren.
Alles geht mit.
Ich jump nicht ganz so auf diesen Hype-Train, der ja wirklich jetzt einige Monate alt ist, drauf. Ich denke, Atalanta dreht das Ding, aber ich denke, Atalanta entscheidet letztendlich im Elfmeterschießen für sich.
Ich bin eher bei Brian. Ich glaube, Leverkusen macht das Ding. Ich sage ja immer noch, der Stolperstein für Leverkusen diese Saison, es werden die Roten Teufel. Es ist Friedhelm Funkel, Kaiserslautern in Berlin. Das wird der große Stolperstein für Leverkusen.
Das hoffe ich auch natürlich. Also das, ich würde auch Leverkusen, muss ich ehrlich sagen, die Europa League voll gönnen. Also gar keinen Stress.
Aber nicht den DFB-Pokal.
Nee, wirklich. Also wirklich, Kaiserslautern, wenn die das gewinnen und mit Opa Funkel, wirklich, also ich würde es so lieben. Allein schon, dass Niklas Levinson sich freuen kann. Ich würde mich so freuen für den, wirklich. Ist ja so geil.
Also, dann hoffen wir auf jeden Fall mal für das Europa-League-Finale alles Liebe, alles Gute an Bayer Leverkusen. Und wir gehen jetzt über in unsere wöchentliche Rubrik in das Dreierkette VBH. Quick-Quick-Quick-Quiz.
Das Quiz.
Ja, ihr Lieben, gebt mal nur acht. Ich habe euch heute nichts mitgebracht. Ich habe nämlich, fuchsig wie ich bin, einfach mal zwei Stammhörer gefragt, ob die Bock haben, einen Quiz zu machen. Und zwar Paul und Tobi Kempter, ich weiß nicht, die sind, kennt ihr die noch? Aus dem Semester drunter? Ja, nee, kennt ihr noch, ne?
Ja, doch.
Paul Oesingmann und Tobi Kempter, im Tippspiel vertreten unter Gyros, Bomber und Capitano. Leider auch nicht mehr unter den oberen, in den oberen Rängen vertreten, aber haben fleißig gut getippt. Und die beiden haben ein sehr, sehr schönes Quiz für uns gezaubert. ich habe nur eine Sache gesagt, ich möchte Thema Abschiede. Weil wir haben ja auch noch gleich noch ein, ich möchte nicht so viel vorwegnehmen, aber danach kommt ja Thema Abschiede. Steigen wir direkt rein. Erste Frage. Wie viele Titel konnte der FC Liverpool mit Jürgen Klopp als Trainer gewinnen? Wisst ihr direkt die Antwort?
Ich glaube 5.
Ich glaube 5. 4 hätte ich gesagt.
4, 6, 8 oder 12?
Ah ja, dann 6. 6 Stück.
4.
8 Titel konnte Jürgen Klopp mit Liverpool gewinnen. Und zwar einmal die Champions League, einmal die Premier League, einmal die Club-WM, einmal den Supercup in UEFA, einmal die FA Cup, zweimal Carabao und einmal den englischen Supercup.
Ja, Club-WM und Supercup. Und jetzt zählen wir dann gleich auch noch Hallenmasters im Wintertrainingslager mit, oder wie?
Border League und noch die Border League. Zweitens, wie viele unterschiedliche Spieler setzte Christian Streich während seiner Zeit als Freiburger Cheftrainer in der Bundesliga ein?
Ja, fuck off, Alter.
In 12 Jahren. Ja, die Jungs haben gut gerechnet. A 132, B 155, C 181 oder D 216 Spieler.
181.
Was waren doch mal die Optionen?
132, 155, 181, 216.
Boah, keine Ahnung. Ja, ich gehe mit Walle mit, damit wir einfach mal zusammen sind.
Es waren 132 Spieler.
Boah, Junge, Walle, wie kannst du das nicht wissen, weißt?
Woher wissen die Jungs das? Haben die das gegoogelt oder haben sie ChatGPT gefragt? Wenn es ChatGPT-Antwort ist, dann glaube ich dem nicht.
Ich vertraue den Jungs, die haben da Ahnung. Die haben ja auch, die spielen immer auch so ein Spiel, so, wo du irgendwie die Kader von Deutschland 2006 ausfüllen musst, sowas in die Richtung. Weil Hannes, da wo wir auch gut sind drin.
Das könnte ich auch.
Genau, und die haben schon Knowledge, die haben gutes Ball-Knowledge. Okay, dritte Frage. Der älteste Spieler der aktuellen Bundesliga-Saison beendet im Sommer seine Karriere. Wer ist es? Erstmal. Wer ist der älteste Spieler der aktuellen Bundesliga-Saison? Spielt bei Eintracht Frankfurt.
Ja, Hasebe, oder?
Japaner, ja, Hasebe.
Der ewige Japaner, Makoto Hasebe. Deutscher Meister mit Wolfsburg 2009, by the way, noch.
Krass.
Also wirklich echt auch, also Legende hat's verdient. Wann? Jetzt die Frage, wann feierte Makoto Hasebe sein Bundesliga-Debüt? War das am 3. September 2005, am 26. August 2007, am 2. Februar 2008 oder am 17. August 2010?
Naja, dadurch, dass wir wissen, dass er 2009 Meister wurde, kann es 2010 schon mal nicht sein.
Genau.
Deshalb sag ich 2007.
Ja, dann sage ich 2008.
Ja, Hannes liegt richtig, 2. Februar 2008. Und wisst ihr noch, wer der Trainer bei VfL Wolfsburg war?
Magath.
Felix Magath, ja. Sehr, sehr geile Zeit. Also das war, glaube ich, die einzige Phase, wo Wolfsburg irgendwie cool war.
Nee, warte, es gab eine Phase danach, so 2015, als De Bruyne
Bastos, Digga. Und Niklas Bentner, nicht zu vergessen.
Stimmt. Und Julian Draxler.
Stimmt, war der schon da? Ja, stimmt. Kommen wir zur nächsten Frage. Unter allen Top-Transfers des FC Bayern sticht ein Name ganz besonders hervor. Er fiel heute schon, Bouna Sarr, der im Sommer 2020 verpflichtet wurde. Die Frage ist, wie lange stand er im Durchschnitt pro gespielten Bundesligaspiel der Bayern auf dem Feld? Im Durchschnitt. A. 45 Sekunden. 3 Minuten. 4 Minuten. Oder 9 Minuten.
Ich glaube 3. Ich glaube, der hat immer so die Nachspielzeiten bekommen.
Ich sage, es waren 9.
Durchschnittlich 4 Minuten 30 pro Bayern-Spiel der Bundesliga. Also er hat in 4 Jahren 16 Spiele gespielt, in denen er 616 Spielminuten sammelte.
Der Typ war 4 Jahre bei Bayern. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Es ist krass, wenn du bedenkst, Reus hat nie die Bundesliga gewonnen. Ich glaube, Bouna Sarr hat 3 Bundesligatitel.
Ja. Das müsst ihr schon mal geben, 16 Spiele und der ist einfach nicht gewechselt. So, auch einfach geiler Boss-Move in München, Schickeria gechillt.
Wollte gerade sagen, warum solltest du wechseln? Du kriegst einen Haufen Kohle. München ist eine schöne Stadt, du hast einen internationalen Flughafen, kannst überall hinfliegen. Du bist bei den Bergen, also ich würde auch nicht wechseln.
Geil.
Wo geht er denn jetzt hin überhaupt?
Karriereende, keine Ahnung.
Genug Geld gescheffelt.
Ich finde ja auch einfach, auch deswegen auch Legende, wie Thomas Tuchel ja einmal sagte, ja, alle sind jetzt in der Länderspielpause und ich mache mit Bouna Sarr hier Einzeltraining. Schon auch tief, es geht schon hart. Okay, dann die letzte Frage. Nach 12 Jahren verlässt Marco Reus den BVB. Als ich sage absolute Vereinslegende. Vor 10 Jahren geriet er allerdings neben dem Platz in eine Schlagzeile, nachdem er in eine Verkehrskontrolle geriet.
Er hat keinen Führerschein gehabt.
Genau, er hat keinen Führerschein gehabt. Jetzt die Frage, wie hoch war seine Geldstrafe? Oh Mann. Wie hoch war seine Geldstrafe? A, 80.000 Euro, B, 160.000 Euro, C, 320.000 Euro oder D, 540.000 Euro.
Alter, was ist das für eine Zahl?
Geldstrafe, also vom Staat oder vom Verein?
Scheint vom von dem Staat zu sein.
Als Alter. Ob.
Das ist als ob.
Das glaube ich eher vom Verein. Also gut, ich gehe auf die 160.000. Wenn das überhaupt eine Antwortmöglichkeit war.
Wenn wir schon so bei abstrusen Zahlen sind, ich glaube, du hast 500.000 gesagt.
Ja.
Ja, dann eine 500.000, why not?
540.000 Euro, er wurde zu 90 Tagessätzen a 6.000 Euro verurteilt.
Alter!
Da war mal das Wochengehalt dann weg, ne?
Ich hatte in diesem Kack-Quiz keine einzige Frage, bis auf Hasebe richtig.
Also nochmal vielen Dank an Paul und Tobi für das geile Quiz. Ich finde das eine coole Idee. Wir können ja auch gerne auch mal ein paar Leute anhauen. Immer wieder. Oder kommt auf uns zu, wenn ihr Fragen habt. Beides möglich.
Können ein paar Leute hauen, ja.
Vielleicht überdenken wir das Konzept Quiz ja auch mal für die neue Staffel VBH und überlegen uns was Neues, cooles, spielerisches.
Ja, wobei ich finde schon, das Quiz hat schon einen geilen Vibe. Würde ich ungern. Also muss ich schon, macht sau Spaß. Ich freue mich eigentlich schon immer die ganze Folge aufs Quiz.
Was es nächste Staffel und somit nächste Saison auch zu 100% wiedergeben wird, ist unsere Kicktipp-Runde und somit Brians Speedy 1 Minute Kicktipp aktuell Update. Und los.
Also Kicktipp aktuell. Es ist so, ich bin auf Platz 24. Walle ist auf Platz 15, Hannes ist auf Platz 10. Dementsprechend hat sich da nichts geändert. Sieger des Tages ist Gruder der Große. Hä? Und Platz 1 ist weiterhin Sheriff. Spaß, Walle, du bist auch Spieler des Tages.
Boah, ich gebe dir eine Bombe.
Und dann muss ich ja dazu noch erwähnen, wir haben ein Hammerfoto in der Hand. Das werden wir am Ende der Kicktipp-Saison noch veröffentlichen. Von den ersten drei. Also das Treffen der Giganten hat tatsächlich am Samstag in Konstanz stattgefunden. Und weil meine Mom auch beim Konzert war. Und da haben sich die großen drei haben sich getroffen. Das Treffen in Jalta ist nichts dagegen. Geschichtsfreak wissen Bescheid. Und wird spannend auf dem letzten Drücker, muss man einfach sagen. Es ist richtig, richtig spannend. Ich freue mich richtig, dass ich am Samstag wirklich den ganzen Tag auf Kicktipp schauen werde.
Wollte gerade sagen, Jungs, also mir ist das Wichtigste, dass einer von uns drei Lelex bei den Top 10 vertreten ist und ich hoffe, ich schaffe das. Also
stimmt. Ist knapp. Ich bin auf 10 Punkte an dich rangerückt, Hannes. Ich hau jetzt einfach einen Hammerspieltag nächste Woche raus und du vergisst das Tippen mal kurz, weil ich jemanden beauftrage, dir dein Handy zu klauen. Und dann hole ich dich einfach wieder ein und dann beende ich die Saison als Platz 1 der VBH-Wertung.
Ja, Walle, ganz kurz nur am Rande. Wir haben mal zwei tippende Menschen hier, nämlich Energie Cottbus und den FC Barcelona, haben wir mal versprochen am Anfang der Saison, wenn eine von beiden über uns dreien ist, werden die zum Essen eingeladen. Also ich glaube, das müssen wir vielleicht auch noch
einholen. Haben wir echt?
Yep. Oh shit. Ich weiß, ja, wir waren recht großkotzig, so, boah, ihr macht keinen Punkt, boah, wir rocken das Ding. Und ja, fast.
Ich habe da wahrscheinlich nicht mal damit gerechnet, dass die durchtippen die ganze Saison.
Ich auch nicht.
Ich muss ja sagen, dass der letzte Bundesligaspieltag ja nicht so krass spannend wird, muss man ehrlicherweise sagen.
Oh, hast du mal was von Abstiegskampf gehört?
Ja, Abstiegskampf, ja.
Als Freiburg-Fan weiß er nicht mehr, was das ist.
Drei verschiedene Teams können in die Relegation kommen.
Ja, aber Relegation finde ich auch immer so, ist nicht direkt Abstieg immer, muss ich ehrlich sagen, oder?
Ja, aber wenn es ganz blöd läuft, die ganz blöde Konstellation für Union Berlin, könnte Union Berlin ja auch direkt runtergehen.
Ja, aber es ist jetzt sicherlich nicht so spannend wie letztes Jahr zum Beispiel. Und deswegen freue ich mich auf die Kicktipp-Runde, weil das wird sicherlich auch nochmal ein bisschen Feuer bringen. Freue ich mich drauf. Geil. Ja, das war's schon wieder von mir. Also,
ja, Minute. Ja, vergesst das Tippen nicht. Nächste Woche, wie gesagt, letzter Spieltag, nächste Woche dann auch die große Auflösung, wer wie, wo, wann, was gewonnen hat. Für euch alle da draußen auch nochmal kurz die Erinnerung, was Hannes und ich zugegebenermaßen auch vergessen hatten. Es gibt ja auch die Bonus-Tipp-Runde, das heißt die sogenannten Bonuspunkte, die dann auch noch auf die regulären Punkte draufgerechnet werden am Ende der Saison. Und wir werden uns dann auf welchem Wege auch immer nächste Woche bei euch melden mit den GewinnerInnen und der Preisvergabe etc. Und naja, schauen wir dann mal, was
wird. Wir haben es vorhin schon angesprochen. Es ist die Woche der Emotionen. Ich dachte mir so, wenn mich diese Woche jemand fragen würde, Alter, warum habt ihr so eine Obsession mit Fußball? Wie kann es sein, dass man sich jeden Tag Fußball reinziehen kann, in jeder freien Minute auf irgendeiner komischen Fußball-App rumhängt, dass man sogar einen fucking Podcast darüber macht? Dann musst du dieser Person eigentlich nur diese eine Woche einmal präsentieren. Du musst dieses Spiel in Paris der Person zeigen, du musst das Spiel in Madrid zeigen und du musst die Spiele am Wochenende zeigen. Wir haben es gesagt, der Abschied Christian Streich, Abschiede in Gladbach von Vereinslegenden, Abschiede auf Schalke von Terodde, aber auch eben krasse Minuten in Köln, wie dieses ganze Stadion auf einmal beginnt zu beben. Und das ist ja der Grund, warum wir Fußball lieben. Das ist ja der Grund, warum wir überhaupt hier zusammenkommen. Deshalb, ich würde sagen, wir beginnen mit der größten Hommage. Durfte schon mal eine Hommage starten. Heute dann direkt nochmal, Brian, wie waren die letzten Minuten eines Christian Streichs? Ich muss sagen, als ich die Bilder gesehen habe mit Frank Schmidt von Heidenheim, das ging mir auch ganz schön nahe, das fand ich. Da hatte ich auch Gänsepelle.
Ja, ich muss ja leider sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen, weil wir Campus Festival hatten und deswegen hatte ich irgendwie nicht den Bezug so dazu. Ich glaube, bei mir war vor allem, als er sich verkündet hatte, dieser Moment, der inne, dass ich innegegangen bin und mich verabschiedet habe so ein bisschen. Ich glaube, es war sehr, sehr kurzweilig im Stadion. Ich glaube, Christian Streich hat sehr, sehr deutlich gemacht, dass er keine große Verabschiedung will. Also ganz der Gentleman, wie er ist. Der ist, glaube ich, eine Stadionrunde gegangen und hat was gesagt. Und nicht mal alleine, weil sein Co-Trainer ja auch noch verabschiedet wurde, Patrick Weyer. Also es war wirklich, glaube ich, sehr, 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 sehr low. Aber das passt ja zu ihm. Und ich sage, wie es ist. Ich freue mich wirklich jetzt auch auf einen neuen Trainer. Ich glaube, man hat so ein bisschen gemerkt, diese Saison, die Luft war so ein bisschen raus. Neue Spielideen braucht es jetzt mal auch für den Verein. Ich glaube, Christian Streich ist wirklich einer der ganz großen Trainer, auch menschlich, glaube ich. Und ich gönne ihm jetzt die Ruhe. Ich gönne ihm jetzt erstmal seinen erstmaligen Ruhestand. Ich glaube, ich sage wirklich ganz ehrlich, ich glaube, er kommt nochmal. Ob es in Freiburg ist oder nicht, aber ich glaube, dass es nicht das war im Fußball für ihn. Aber jetzt erstmal ein bisschen runterkommen. Ich habe echt manchmal gedacht, er kriegt noch einen Herzinfarkt und ja. Das ist natürlich ein großer Trainer und ich, ganz kurz noch, ich habe ja wirklich, als ich Freiburg-Fan wurde, war Finke noch Trainer und kurz danach kam dann Robin Dutt. Aber die längste Zeit und die erfolgreichste Zeit des Vereins habe ich unter Christian Streich erlebt und deswegen danke ich ihm auch für diese Zeit. Ehrenmann.
Ja, kann man nur sagen, Chapeau. Ich fand es schon sehr emotional, wo du gerade sagst, war sehr kurz, weil ich fand es nämlich schon sehr emotional, vor allem auch, wo dann der Flitzer aufs Spielfeld kam.
Ich habe tatsächlich noch nicht die Zusammenfassung geschaut. Ich habe einfach keinen Bezug dazu, deshalb, Entschuldigung.
Hannes, dann spreche ich mit dir drüber. Wie fandst du das, als der Flitzer dann aufs Spielfeld kam und Christian Streich gemeinsam mit diesem Flitzer beide heulend in den Armen lagen?
Ja, ganz kurz, ich hatte eigentlich sagen wollen, dass ich dachte, dass es Noah wäre, weil der Flitzer hatte das typische Noah-weiße Shirt an. Ja, schon, also es zeigt, was für eine Figur Christian Streich für den SC Freiburg war, wie wichtig er den Fans war und wie du gesagt hast, Noah, nicht nur fußballerisch, sportlich, sondern vor allem auch menschlich. Also natürlich habt ihr die größten Erfolge mit ihm gefeiert, aber ich denke auch seine Art, dass halt wirklich, ja, er ist halt ein Badener Junge aus der Region, so der Verein ist tiefst verwurzelt, das zeigt nochmal, wie wichtig er war. Ich finde, so Abschiede sind immer extrem traurig natürlich, aber man denkt dann auch an die ganzen Momente, die man mit dieser Figur im Verein erleben durfte. Ich vergleiche das jetzt, keine Ahnung, so mit Schweinsteiger, als Schweini die Nationalmannschaft verlassen hat oder auch von Bayern verabschiedet wurde. So, du denkst dir, fuck shit, dass es jetzt wirklich vorbei ist, aber dann denkst du, krass, die Person hat wirklich viel gemacht für den Verein und, keine Ahnung, so vor 10 Jahren nur, als du Fußballfan warst, bist du wahrscheinlich mehr, also sogar noch mehr ausgeflippt und dann dankt man einfach nur für die ganzen Momente, die man erleben durfte, weil diese Person diesen Job so gerne und so gut macht.
Ja, waren auf jeden Fall große Emotionen, große, große Emotionen in Freiburg und eben, wie auch schon angesprochen, große Emotionen in Köln. Ich glaube, wenn es ein Spiel gibt von diesem Bundesliga-Spieltag, über das wir reden müssen, dann ist es der Abstiegskracher Köln gegen Union Berlin. Union relativ schnell wieder mit dem Dreigestirn auf der Trainerbank, das wir ja schon mal diese Saison hatten, interimsweise. Relativ schnell 2-0 in Führung gegangen und dann kommt aber der Geißbock, hat aber sowas von zurückgeschlagen und dann der Trömmelscher, das ging nochmal richtig los und das war, also da hat es auch niemand mehr gehalten. Ich weiß nicht, ob ihr die Videos gesehen habt, was da auf einmal für ein Lärmpegel im Stadion war, aber das ist krass.
Es ist krass, ich muss aber jetzt wirklich unfassbar böse und gemein sagen, ich gönn's Köln 0,0. Weil die haben die ganze Saison lang erbärmlichen Fußball gespielt und die hätten es nicht verdient, sich jetzt noch haarscharf zu retten. Und ich finde dann so, ja klar, es ist schön und cool und die haben im Abstiegskampf nochmal das gedreht. Freut mich aber nicht. Einfach lelek.
Also sie haben es ja nicht gedreht, erstens. Also sie sind ja immer noch 17. mit 3 Punkten Abstand auf Union Berlin Relegationsufer. Aber Union Berlin hätte genauso beschissenen Fußball gespielt. Das haben ja meistens die untersten 3 bis 4 Plätze so an sich, dass du die ganze Saison halt kacke gespielt hast, mit der Ausnahme von Mainz jetzt eben, wie Hannes schon, wie Brian schon gesagt hat, mit der Bo-Tabelle, dass sich das eben nochmal so ein bisschen gedreht hat. Aber ich fände es sehr schön für den deutschen Fußball, weil wir haben es schon mal besprochen, der 1. FC Köln wird richtig, richtig, richtig darunter leiden, in die 2. Liga zu gehen, aufgrund der Transfersperre etc. Und wir sehen große Vereine wie Hertha, HSV und Schalke, die leiden unter so einem Abstieg auch ohne eine Transfersperre zu haben. Deshalb, ich will mir gar nicht vorstellen, wie das bei Köln ausgehen könnte. Deshalb, ich würde es mir das wünschen und irgendwie, ich gönn's Union Berlin nicht. Ich würde es ein bisschen mit einem lächelnden Auge sehen, wenn Union direkt runtergehen würde.
Echt?
Ja. Irgendwie unsympathischer Verein. Weiß ich auch nicht. Irgendwie, dieses Jahr hat er irgendwie komplett meine Sympathiepunkte, die er letztes Jahr sich erkämpft hat, irgendwie komplett verspielt.
Du hast, ich finde auch, irgendwie Union hat irgendwie so, ist von diesem Liebling der Liga so, ich sehe es ja als Freiburg-Fan so ein bisschen, muss ich sagen, auch ähnlich, weil Union war immer so ein bisschen Freiburg-Konkurrent um die, sag ich mal, um die Sympathie in der Liga. Und Freiburg war ja ein bisschen schlechter auch, muss man sagen. Deswegen war ich ein bisschen, ich möchte nicht sagen eifersüchtig, aber es war schon immer auch so eine kleine Mini-Konkurrenz da, zumindest von meiner Seite. Und ich finde auch, Union hat dann einen ganz merkwürdigen Weg eingeschlagen, nur weil sie jetzt einmal Champions League spielen. Und ich muss auch sagen, dieser Bielica-Typ war auch irgendwie ein ganz schöner Unsympath. Also es ist irgendwie wild. Und dann hast du vielleicht auch nicht mehr so eine Robin Gosens-Obsessions. Vielleicht auch nicht so schlecht.
Ja, vielleicht hätte es ganz gut. Nee, also wie gesagt, ich habe es ja aber auch letzte Woche schon gesagt oder vorletzte Woche. Ich glaube, Union geht nochmal runter. Und ich glaube, jetzt zieht sie richtig in Strudel. Schön. Noch irgendwas?
Ja, wir haben noch ein paar Abschiede. Also den Mbappé-Abschied haben wir gerade ein bisschen unter uns besprochen. Jetzt, also, finde ich schon auch krass. Es gibt so Spieler, die verbindest du halt mit Verein und Mbappé verbinde ich automatisch mental mit PSG. So, das ist einfach.
Aber geht der denn jetzt zu Madrid? Ist das jetzt safe?
Ja.
Oder wechselt er denn nach Saudi-Arabien?
Also, ich denke, also, er sucht auf jeden Fall eine Mannschaft, mit der er ernsthaft um die Champions League kicken kann. Aber und ich denke, es kann sich keine andere Mannschaft außer Madrid und vielleicht die großen englischen Mannschaften Mbappé leisten.
Also bevor wir jetzt über Mbappé reden, über den wir heute schon mal gesprochen haben, dann verabschieden wir uns lieber von einem Spieler, der nicht weniger Format hat, nicht weniger Weltklasse. Ja, das ist der Bomber der 2. Liga, der beste Torschütze der 2. Liga. Es ist Simon Terodde, wenn man sich die Karriere anschaut. Das ist schon auch wirklich krass. Und der Mann hat sich den Feierabend wirklich verdient. Und ich muss sagen, ich hatte als Schalke-Fan vor allem in der Zweitligasaison sehr, sehr viel Spaß mit ihm. Jetzt nicht diese Saison, aber vor allem da in der ersten Zweitligasaison sozusagen. Richtig viel Spaß gehabt mit Simon Terodde. Auch ein trauriger Abschied, der uns leider verlässt. Wird eine Lücke hinterlassen auf Schalke. Wird, glaube ich, allgemein ein relativ großer Kaderumbruch, was ich bisher so gelesen habe. Das wird ganz schön happig nächstes Jahr. Da dürft ihr euch was auf was einstellen mit mir.
Ich wollte gerade sagen, wieso Kaderumbruch nach so einer erfolgreichen Saison, wo wirklich Sahne-Fußball gespielt wurde? Braucht man doch gar nicht.
Ja, zumal ja auch irgendwie diese eine Situation nach dem St. Pauli-Spiel, da in der damaligen 2. Liga schon in Erinnerung bleibt, wo er keine Stimme mehr hatte. Und das habe ich schon auch sehr gefühlt. Also ich glaube, das ist halt auch jemand, der einfach den Fußball lebt, der ein Sympathieträger ist, der glaube ich, sehr auch einfach, dass diese, durch da seine, der ist ja so nicht selfish, sondern das Gegenteil von selfish, unselbstlos. Selbstloser Spieler irgendwie, ne? So ein Knipser, das ist einfach im Fußball gerne gesehen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man sich das anschaut, ich glaube, der ist auch schon relativ alt. Ich glaube, der ist älter, als man denkt. Ich glaube, der ist so 54, 36, irgendwie sowas. Also der hat sich jetzt auch schon wirklich wohlverdienter Feierabend. Wohlverdienter Feierabend ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Stichwort. Jetzt haben wir dann auch schon wieder 9:30 auf dem Montagabend. War ein langer Tag. Brian muss noch ein 3000-Wörter-Essay schreiben. Wir kommen zu den Spielern der Woche.
Player of the Week.
Brian, wen hast du dabei?
Ich habe mir kurz überlegt, ob ich bei meiner Rubrik in der Rubrik bleibe und ich denke, ich bleibe dabei. Ich wünsche ihm viel Glück fürs Champions League Finale, Marcel Sabitzer. Oder hatte ich ihn schon mal? Nee.
Nee, also kann sein.
Ja. Jeder Dortmund-Spieler ist ein Dortmund-Spieler zu viel aus dieser Liste. Hannes, wen hast du dabei?
Auch wenn es wehgetan hat, es war wirklich ein überragendes Champions League-Halbfinale, was als Fußballfan Bock gemacht hat. Und ich denke, wir werden in den nächsten Jahren einen Ballon d'Or-Sieger haben, der Vinicius Junior heißt. Deswegen ist mein Spieler der Woche Vini Junior. Unsympathisch as fuck. Ich hoffe, Toni Rüdiger Emre Can Brexited so richtig weg im Champions-League-Halbfinale. Aber ja, mein Spieler der Woche, weil er einfach überragend links außen ist, ist Vini Junior.
Boah, aber nach dem Auftritt, vor allem gegen Kimmich da bei diesem Einwurf, hat er sich den Titel eigentlich bei weitem nicht verdient. Und Vini Junior, bin ich mir ziemlich sicher, hatten wir auch schon mal. Dann schließe ich mich euch beiden an, dem Auenhorn-Spieler, den wir auch schon mal hatten. Timo Becker, Holstein Kiel, Zitat auf die Frage, wie er denn jetzt den Aufstieg mit Holstein Kiel in die erste Liga feiern wird. Ich werde mir geisteskrank einen hinter die Binde kippen. Und das finde ich, das ist doch immer wunderbar, wenn mal so Fußballspieler so richtig schön ehrlich sind. Das ist so, das bringt mich immer zu lachen, zumal man sagen muss, Timo Becker, Schalker Jung, vor 3 Wochen noch auf Schalke in der Nordkurve gestanden und jetzt völlig verdient mit Holstein Kiel aufgestiegen. Da fragt man sich doch, wer hat den Kader auf Schalke geplant? So, Freunde, das war eine tolle Folge. Die war relativ intensiv. Die war sehr inhaltlich, aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
Immer wieder. Jungs, mir macht's echt Bock. Ich find's geil, dass wir das jetzt auch schon so lange durchgezogen haben. Ich wollte gerade mir kurz Gedanken darüber machen, wie viele Spiele der Woche wir schon hatten. Aber ich würde sagen, also auf jeden Fall knapp 200, weil einige Folgen hatten wir ja keine Spiele der Woche. Also wir ziehen es richtig durch. Ich find's geil.
Und wenig Doppelte.
Ja, das stimmt. Das stimmt, wenig Doppelte. Also wenn mal irgendein findiger Hörer da draußen vielleicht in einer näher rückenden Sommerpause Ende Juli und Mitte August Bock hat, sich nochmal alle Folgen anzuhören und eine Liste mit allen Spielern der Woche zusammenzustellen, feel free. Mir bleibt an dieser Stelle nichts mehr zu sagen als folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, bewertet uns auf Spotify und hört auf jeden Fall nächste Woche wieder rein, wenn es wieder heißt Dreierkette VBH. Der Fußball-Talk ist wieder da. Danke Brian, danke Hannes. Euch einen schönen Abend.
Ich wollte unseren Zuhörern eigentlich nur sagen, hört auf jeden Fall rein, weil es kommt vieles, vieles auf Neues auf euch zu, wo ihr auf jeden Fall dabei sein solltet. Also,
das stimmt. Nächste Woche ist die Woche der Announcements, um mal hier einen sogenannten Teaser zu setzen. Da wird es viel zu verkünden geben, deshalb schieben wir jetzt noch eine kleine Extraschicht und wünschen euch ein wunderschönes Tschüss, ciao.
Ciao, Jungs.